Wir haben zu reden. Der Allgäu-Hit Sonntalk mit Norbert Kolz.
Guten Morgen und willkommen zur heutigen Sendung. Er ist Professor, Gesundheitsökonom an der RWU-Hochschule Ravensburg-Weingarten und ein ausgewiesener Krankenhausexperte, Jan-Marc Hodeck. Er befasst sich täglich mit der Behandlung kranker Menschen. Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse sind alarmierend. Er ist gleich mein Gast. Und damit einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu unserer heutigen Sendung. Schön, dass Sie mit dabei sind. Kaum ein anderes Thema wird derzeit so politisch und gesellschaftlich diskutiert wie eine Reform des Gesundheitswesens. Ist auch verständlich, dass wir uns mit diesem Thema in einer Sendung Sonntag hier bei Radio Allgäu-Hit beschäftigen. Er ist Professor, er ist Gesundheitsökonom an der RWU-Hochschule Ravensburg-Weingarten und er ist auch Krankenhausexperte. Ich sage guten Morgen, Herr Professor Jan-Marc Hodeck.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite.
Schön, dass Sie bei uns sind und uns zur Verfügung stehen. Sie sind Gesundheitsökonom. Kann sich jeder, auch der Laie, etwas darunter vorstellen? Das heißt also, der Gesundheitssektor ist auch ein Wirtschaftssystem, ist ein Wirtschaftsfaktor, hat eine wirtschaftliche Wertigkeit. Das haben bestimmte Institutionen wie ProcuraMed zum Beispiel, Asklepios, die haben das erkannt. Die wollen und sollen sich ja damit auch Geld verdienen. Sie sind der Ökonom, der aber das, wenn ich das richtig in der Vorbereitung gelesen habe, zum Teil schon auch kritisch sieht. Kommen wir doch ganz kurz zu einer vielleicht auch etwas detaillierten Beschreibung dessen, was die Gesundheitsökonomie für einen Hintergrund hat und vor allen Dingen, was sie vermitteln will.
Ja, gerne. Also fangen wir mit dem Begriff an, Gesundheit und Ökonomie. Da kommen zwei Themenfelder zusammen, die im Alltag für jeden von uns bedeutsam sind. Wir haben verschiedene Betrachtungsebenen. Nehmen wir mal die ganz große politische Ebene. Wir alle zahlen Steuern, zahlen Beitragsgelder, auch für die Krankenkassen. Und wir wollen, dass dieses Geld irgendwie sinnvoll verwendet wird. Das heißt, für das Geld, was wir reinstecken ins System, wollen wir auch Nutzen rausbekommen. Und Kosten-Nutzen-Verhältnisse sind sozusagen der ureigenste Kern der Gesundheitsökonomie. Wir wenden das eben an auf wie viel Geld, wie viel Fachkräfte, wie viel Aufwand stecken wir ins System und was kriegen wir da raus an hoffentlich guter Versorgung. Und das kann man dann runterbrechen auf Fragestellungen von einzelnen Betrieben, die Wirtschaftlichkeit zum Beispiel eines Krankenhauses oder einer Arztpraxis. Man kann es noch weiter runtertreiben auf die einzelnen zum Beispiel Leistungen, die wir als Patient bekommen, uns wünschen, wie sinnvoll die sind. Also nehmen wir zum Beispiel vielleicht die Frage der Erstattungsfähigkeit von Arzneimitteln oder ob eine Brille im Leistungskatalog drin sein sollte, wie das mit einem Zahnersatz aussieht. Also jeder von uns ist von diesen Kosten-Nutzen-Verhältnissen betroffen und in uns steckt irgendwie, wir zahlen Beiträge und Steuern und wollen dafür natürlich auch eine Leistung bekommen. Die kann abstrakt sein, so eine Art Daseinsvorsorge für den Notfall. Es kann aber auch ganz konkret sein, die Frage zum Beispiel der Zuzahlung beim Zahnarzt.
Wenn Sie von Kosten-Nutzen reden, dann ist das ja etwas, oder das sind zwei Begriffe, die ja nicht nur jetzt im Gesundheitssystem stecken, sondern mit dem setzt sich ja auch jede andere Firma auseinander, also zum Beispiel auch ein Automobilhersteller. Ist es richtig, dass ich sage, dass aber gerade bei der Gesundheitsreform, wenn es um die Gesundheit von Menschen geht, wenn es um Leben und Tod, jetzt etwas dramatisch ausgedrückt geht, dass es natürlich hier eine besondere Brisanz und Wertigkeit hat?
Ja, also ganz sicher brauchen wir die Berücksichtigung, dass wir hier keine, der Ökonom sagt ein bisschen technisch, besondere Güter haben. Das heißt, wir verkaufen eben keine Autos oder Brötchen, sondern es geht hier um den wesentlichen Kern des menschlichen Lebens, nämlich ob wir hoffentlich lange gesund und möglichst auch lange leben können. Und das ist natürlich ein besonderes Gut, das eine besondere Beachtung bedarf. Manche sagen so, das ist das wichtigste Gut, denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Und dann könnte man daraus vielleicht ableiten, das geht jetzt sehr weit, dass uns da nichts zu teuer sein darf, um die Gesundheit zu erhalten. Das sehe ich ehrlicherweise nicht ganz so, weil wir das im echten Leben so auch im Alltag nicht vollziehen. Ne? Uns allen, wir wägen ständig ab. Also beispielsweise, wenn wir uns ungesund verhalten, weil wir Spaß daran haben, irgendwie einen Risikosport zu machen oder vielleicht mal ein Gläschen Alkohol trinken, dann ist das alles gesundheitsgefährdend und wir leben im Alltag nicht unter der Prämisse, dass die Gesundheitserhaltung über allem steht, weil wir eben immer abwägen. Jeden Tag wägen wir ab, irgendwie treibe ich jetzt Sport oder sitze ich doch auf dem Sofa? Ich weiß, auf dem Sofa sitzen ist nicht so gesund, aber ich habe noch etwas anderes zu tun im Leben. Das heißt, dieses Abwerten, Aufwerten von, wofür brauche ich meine Zeit, wofür benutze ich mein Geld, habe ich was anderes als Gesundheit noch auf meiner Agenda? Das ist ein ständiges Abwägen, was die Ökonomie in ein Verhältnis bringen will.
Am Ende dieses ersten Teils, dann kommen wir wieder zur Musik, würde ich ganz gerne nochmal zu dem, was Sie gesagt haben, ja, dieses Abwägen jeden Tag. Wenn ich mir Zahlen anschaue, die ja auch immer wieder in den Medien sind, dass die Menschen immer dicker werden, also permanent genau anders als gesund leben, dann sage ich an dieser Stelle, die wägen nicht mehr ab. Die leben ganz einfach nur noch hin, ohne irgendeine Kontrolle. Sie schütteln den Kopf und das Kopfschütteln, das wollen wir nach der Musik dann interpretieren. Gemeinsam mit Professor Jan-Marc Hodig. Er ist Professor und Gesundheitsökonom an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Wir reden über Gesundheit in diesen beiden Stunden heute Morgen bei Radio Algohit in unserer Sendung Sonntag. Wir haben zu reden und wahrlich ist dieses Thema der Gesundheit, der Gesundheitsreform und alles, was damit zusammenhängt, sicher geeignet, nicht nur zwei Stunden, sondern viele Stunden zu füllen. Wir sind aber froh, dass wir zwei Stunden haben mit einem höheren Wortanteil. Das ist eben das, auch die Stärke dieser Sendung. Professor Jan-Marc Hodig ist zu Gast bei mir, Professor und Gesundheitsökonom an der Hochschule Ravensburg in Weingarten. Herr Professor Hodig, Sie haben vor der Musik gesagt, dass wir jeden Tag gerade auch im Gesundheitssektor eben abwägen müssen. Und ich meinte dann, das meine ich eben auch jetzt noch, dass viele Menschen es eben nicht mehr tun, in einer Art und Weise leben, was dann zur Folge hat, dass die natürlich dann in der medizinischen Behandlung, in der Notwendigkeit, dass sie einen Arzt brauchen, wesentlich dazu beigetragen haben. Wir haben zu viele dicke Menschen, nicht nur in Deutschland, wir haben sie weltweit. Alkoholismus ist sehr weit verbreitet dann. Haben Sie ein Stück weit auch damit zum Ausdruck bringen wollen, dass dieses System vielleicht da zu wenig Unterschiede macht und müsste vielleicht auch ganz speziell hier sagen, Leute, wenn ihr euch so euer Verhalten an den Tag legt, dann müsst ihr auch mehr dazu beitragen, um dieses System zu finanzieren?
Also selbstverständlich müsste jeder von uns oder sollte jeder von uns sich klar sein, dass zum Beispiel ein Arztbesuch eigentlich nicht gratis ist, auch wenn uns das so vorkommt. Das heißt, wir gehen zum Arzt, wir gehen in die Apotheke, ziehen unsere Krankenversicherungskarte durch, haben hier und da eine kleine Zuzahlung zu leisten, aber dahinter stehen eigentlich viel höhere Kosten, die das System trägt. Und wer trägt das System? Naja, wir mit unseren Beitragszahlungen und Steuerzahlungen. Das heißt, wir müssten uns eigentlich jederzeit bewusst sein, dass jede Inanspruchnahme mit Kosten verbunden ist. Und dann hoffentlich springt dabei ein Nutzen raus, aber es wäre ja viel besser, wenn wir gar keine Inanspruchnahme hätten, weil wir am besten alle top und fit und gesund durchs Leben gehen und überhaupt keine Arzt- oder Krankenhausbesuche bräuchten. Das ist natürlich eine Vision, die nicht realistisch ist. Sie sagt so ein bisschen, ja, wir könnten ein bisschen was beitragen. Wir könnten uns gesund ernähren, wir könnten keinen Alkohol trinken. Manche Position geht dann so weit, dass man sagt, die sich aber ungesund verhalten, die sollten höhere Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Das teile ich zum Beispiel nicht. In einem Solidarsystem, da tritt jeder für den anderen ein, der Gesunde für den Kranken, der Junge für den Alten. Und das würde mir ein bisschen zu weit gehen, zu sagen, wir maßregeln da und sozusagen die staatliche Gesundheitspolizei kommt und sagt, was gerade noch erlaubt ist. Fangen wir an mit zum Beispiel Thema Rauchen. Das ist sehr diskutiert. Raucher sollten mehr in die Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Ja, das kann man so sehen, aber wo macht man dann den Stopp? Ne? Ist dann schon das Gläschen Wein am Abend, ist das dann auch schon zu viel? Ist derjenige, der wegen einer Diabeteserkrankung zu viel Kilos auf der Waage hat, dann auch schon wieder teurer? Wird Gleitschirmfliegen höher bepreist bei der Krankenversicherung? Also ich fürchte, dann haben wir irgendwann so eine staatliche Gesundheitspolizei, die uns alles dann verbietet. Und das ist auch keine Position der liberalen Ökonomie, dass wir hier so eine Art Kontrollinstanz machen oder teurer bezahlen müssen, wenn wir uns mal auch unvernünftig verhalten. Solidarität bedeutet eben auch, dass der unvernünftig Lebende auch noch mitfinanziert wird. Und das ist in einem Solidarsystem eben Teil des Deals.
Den Mann, den Sie hier hören, das ist Professor Jan-Marc Hodig. Er ist Professor, deswegen spreche ich ihn auch so an, und Gesundheitsökonom an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Herr Professor Hodig, wenn ich jetzt einen anderen Bereich aber nehme, zum Beispiel bei Versicherungen, bei der Kfz-Versicherung, die ja auch im Sinne eines Gesamtdeckungsprinzips, da werden aber dann schon Fragen gestellt. Hast du eine Garage? Wo parkst du dein Auto? Bist du Raucher? Ähnliche Dinge. Es gibt mittlerweile auch schon diese Telematik, die ganz bewusst das Fahrverhalten interpretiert und damit dann auch den Beitrag ausrichtet. Also hier macht man dann schon etwas, was Sie aber im Gesundheitssystem, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nicht haben wollen.
Genau, es gibt in anderen Versicherungsbereichen gibt es diese Idee. Und wie gesagt, wir diskutieren das ja auch im Gesundheitssystem. Es ist nach einheitlicher Meinung aktuell eben aber eben keine Idee für ein Solidarsystem. Wir hatten ja vorhin über das Thema gesprochen. Wir haben ein besonderes Gut. Wir haben eben gerade keine Autoversicherung und wir haben keine Brandschutzversicherung. Es geht hier nicht um bloße Gegenstände oder Sachen, die wir versichern oder nur um Geld, sondern es geht um unser wichtigstes Gut, nämlich die Gesundheit. Und da ist eben nach aktuellem Stand, ich würde es unterstützen, der Konsens, dass wir hier anders die Versicherung kalkulieren als in einem Privatbereich.
Unterstellen Sie den Menschen dabei dann auch, habe ich das richtig verstanden, dass die Menschen mangels Wissen keinen Bezug haben, wie die gesundheitliche Versorgung und die damit verbundenen Kosten im Hintergrund, wie das ganze System funktioniert?
Ja, ich will das jetzt nicht als Vorwurf formulieren. Also ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen machen sich eben nicht bewusst, dass beispielsweise wir Wartezeiten im Bereich Facharztversorgung haben. Es gibt irgendwie so Spitzen, dass es kaum möglich ist, einen Hautarzt zu finden oder dass ich 3 Monate auf einen Termin beim Augenarzt warte. Also, dass sich diese Warteschlangen dadurch bilden erst, dass da zu viele in der Warteschlange stehen. Und es gibt schon Hinweise darauf, dass da ganz schön viele in der Warteschlange stehen, die vielleicht gar nicht so nötig in dieser Schlange drinstehen. Es gibt immer wieder die Beispiele aus den Notaufnahmen, dass Pflegekräfte, Ärzte, die in Notaufnahmen arbeiten, berichten von sehr, sehr hohen Anteilen von Patienten, die eigentlich nicht in diese Notaufnahmen gehören. Als beispielsweise, dass am Samstag und Sonntag da Patienten sitzen, die jetzt mal endlich ihr CT- oder MRT-Scan haben wollen. Beim Facharzt warten sie eben ein halbes Jahr drauf und dann sagen sie, ich investiere den Samstag oder Sonntag und sitze dann eben den ganzen Tag in der Notaufnahme. Damit aber verstopft man ein bisschen das System, diese Notaufnahme beispielsweise, die dafür gedacht ist, Notfälle zu behandeln. Das heißt, wenn die Warteschlange kürzer wäre und nicht so voll von Patienten, die nicht wirklich dahin gehören manchmal, dann hätte man mehr Ressourcen, um sich den ernsthaften Fällen zu widmen. Deswegen haben Ökonomen wie ich oft den Ansatz, dass wir in Deutschland eine relativ hohe Inanspruchnahme von vielen Leistungen haben. Also wir gehen viel zum Arzt, wir gehen viel ins Krankenhaus, viel in die Notaufnahme, wir nehmen viele Arzneimittel. Und das ist alles nicht gerade ein Zeichen von guter Gesundheitsversorgung, sondern wir haben, manche sagen, von Überversorgung.
Wir machen wieder Musik, Herr Professor Hodeck von der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Und ich gebe Ihnen jetzt schon mit und sage, Sie haben natürlich die Verantwortung für dieses System und was Sie gerade geschildert haben. Das haben Sie ja alles jetzt in die Richtung der Patienten geschoben. Es gibt aber auch eine andere Seite. Dann über das unterhalten wir uns gleich. Wenn Sie diese Sendung hören an diesem Sonntagvormittag hier bei Radio Allgäu Hit in unserem Sonntag gemeinsam mit Professor Jan-Marc Hodeck von der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Er ist Gesundheitsökonom, das ist heute unser Thema. Vor der Musik, Herr Professor Hodeck, haben Sie gesagt mit den Warteterminen, dass man lange braucht. Also ich selbst habe in diesem Jahr, muss dazu sagen, ich bin Privatpatient, würde aber da nie und habe auch nie einen Anspruch daher geleitet, habe auf eine Darmspiegelung 5 Monate warten müssen dann. Jetzt nochmal zurück, Sie haben das alles in Ihrer Argumentation, Sie sind dann von diesen Warteterminen für Untersuchungen hin zur Notaufnahme gegangen. Lassen wir die Notaufnahmen mal weg, die Sie hier ganz schnell herhalten müssen, wenn man irgendein kleines Zipperlein dann hat. Ist denn aber auf der anderen Seite, gerade wenn es um die Termine geht, sei es eine Darmspiegelung, sei es die Untersuchung von anderen wichtigen Organen, sind aber auch nicht die Ärzte teilweise daran schuld, weil sie eben viel deutlicher und mehr Zeit aufwenden müssen, sich den Patienten genau anzuschauen, anzuhören und dann zu selektieren, in dem Sinne, wie sie es verlangen, dass sie sagen, pass auf, das ist hier nicht notwendig, das müssen wir nicht, da gibt es eine einfachere Methode und erklärt auch, warum zum Beispiel Patient A 5 Monate warten kann, Patient B aber in 3 Wochen drankommen muss.
Ja. Also meine Ausführungen davor waren auch weniger ein Vorwurf an die Patienten. Patienten können das nicht wissen. Also jemand, der ernsthaft Sorgen hat, sich Sorgen um seinen veränderten Leberfleck macht oder der seit Monaten Bauchweh hat und sagt, jetzt muss ich auch mal zum Arzt, der kann ja nicht wirklich einschätzen, ob das jetzt notwendig ist oder nicht. Deswegen ist es schon eher ein Vorwurf ans System, dass dieses System, unser Gesundheitssystem heute zum Beispiel Inanspruchnahme honoriert. Das heißt, ein Arzt, ein Krankenhaus, eine Apotheke, alle Leistungserbringer werden danach bezahlt, naja, möglichst viel zu machen.
Nach dem alten System, dass wir nach den Fallpauschalen, wir müssen jetzt gleich dazu kommen, das Bundesrat hat ja der Gesundheitsreform von Bundesgesundheitsminister Lauterbach zugestimmt, dass wir ja jetzt eine Veränderung haben. Bleiben wir dabei nach dem alten System. Jetzt bin ich Ihnen ins Wort gefallen, Sie mögen das verzeihen, dass diese alte Regelung den Ärzten und Krankenhäusern vor allen Dingen es sehr einfach gemacht haben. Wir brauchen viele, viele, viele Fälle und damit verdienen wir auch viel, viel, viel Geld.
Ja, so im Wesentlichen ist das System. Es gibt davon jetzt 1000 Einschränkungen und Ja und Abers, aber im Wesentlichen macht der Leistungserbringer im Gesundheitswesen einen Umsatz, würde man es ja nennen, wenn er Patienten behandelt. Wir hatten vorhin über so Analogien zu anderen Versicherungsmärkten gesprochen. Es gibt ja im Bereich Autoversicherung, da will ich jetzt doch mal einen Punkt ziehen, den wir übertragen können, ja sowas wie Werkstattbindung. Das heißt, es gibt ja die Idee, ich zahle bei meiner Autoversicherung, sagen wir mal 20% weniger, wenn ich mich dafür verpflichte, zu einer vorselektierten Werkstatt meines Versicherers zu gehen. Und diese Idee ist gar nicht so herzlos übertragbar, wenn man sagt, wir machen so eine Art Werkstattbindung auch in der ärztlichen Versorgung.
Entschuldigung, hatten wir ja. Es gab ja mal eine Zeit lang mit der Hausarztbindung.
Die gibt es heute immer noch, die ist nur nicht verpflichtend und vor allem gibt es dafür kaum einen Bonus für den Patienten. Das heißt, der Patient, die Hoffnung ist aktuell, die Patienten kommen selber auf diesen Trichter und machen das, binden sich an ihren Hausarzt und dafür kriegen sie eine bessere Versorgung. Und in der Tat, da wo das mal evaluiert wird wissenschaftlich, dann finden wir das tatsächlich raus. Patienten in solchen Hausarztprogrammen, die sind vermutlich kontinuierlicher und besser versorgt. Das haben wir aber aktuell nicht verpflichtend und vor allem hat der Patient kaum etwas davon, außer dieses abstrakte, vermutlich geht es dir dann besser, lieber Patient. Da kursiert beispielsweise jetzt die Idee, man könnte ja sagen, wir machen immer so eine Hausarztbindung, man nennt das ein Gatekeeper-Modell, da ist so eine Art Türsteher, der Hausarzt, der ist immer die erste Kontaktperson, wenn ich was habe im Gesundheitswesen. Zudem muss ich dann auch relativ schnell kommen können und der sagt dann, wissen Sie, lieber Patient, ich mache mir da keine Sorgen, legen Sie sich mal eine Woche ins Bett. Oder der sagt, wissen Sie, ich mache mir doch ein bisschen Sorgen, gehen Sie mal zum Facharzt, ich besorge Ihnen den Termin. Und dafür, dass der Patient sich da so kanalisieren lässt, dafür kriegt er dann einen Bonus, sagen wir mal 5% oder 10% Beitragsrabatt für diese Werkstattbindung. Das heißt, da profitiert der Patient dann gleich mit von der besseren Versorgung, aber auch ein bisschen finanziell. Diese Ideen, die existieren in vielen anderen Ländern um uns herum, in vielen Ländern Europas gibt es so etwas. Und das wird seit, ich würde sagen, 10, 20 Jahren im deutschen System auch angeregt.
Das heißt, über das Geld kann man dann auch das, was Sie verlangen, steuern, indem man eben einen finanziellen Vorteil für den Patienten zukommen lässt. Andere Frage, wir unterhalten uns mit Professor Jan-Marc Hodeck, Gesundheitsökonom an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, über unser Gesundheitssystem. Wenn wir uns aber anschauen, dass gerade im Bereich der Patienten der größere Teil, das liegt in der Natur des Menschen, sind es ältere Personen, die einen Arzt aufsuchen. Aber gerade die besuchen doch automatisch immer den gleichen Hausarzt. Die gerade auf dieser Vertrauensbasis, den kenne ich, dann gehe ich hin, mit dem kann ich auch mal reden. Und da ist mittlerweile fast schon so was Familiäres. Also wenn ich in mein Umfeld schaue, es gibt ja bestimmte Dinge der Deutschen, die ändert der Deutsche nie. Seine Versicherung, die Sparkasse und auch den Hausarzt. Sie verlangen hier etwas, was aber im Prinzip ja die Leute, finde ich zumindest, sowieso tun.
Also die Statistik zeigt das nicht. Ich kenne natürlich auch diese Beispiele, wo Jahre oder Jahrzehnte lange konstante Beziehungen, Vertrauensverhältnisse zum Hausarzt aufgebaut werden. Im Durchschnitt aber, wenn man so aus einer Vogelperspektive schaut, dann gehen wir Deutschen sehr, sehr oft zum Arzt zum Beispiel. Wir gehen auch oft ins Krankenhaus, wir haben viele Arzneimittel, die wir durchschnittlich so einnehmen. Wir haben überall relativ viel in Anspruchnahme. Also beispielsweise so eine Zahl. In Deutschland gehen wir im statistischen Durchschnitt 10 Mal im Jahr zum Arzt. Und das kann man jetzt mal hochrechnen. Wir sind 85 Millionen Menschen in diesem Land, die im Schnitt 10 Mal zum Arzt gehen. Das heißt, wir haben fast 1 Milliarde Arztkontakte pro Jahr. Und jetzt mal im Vergleich zu anderen Ländern, die um uns herum auch gut versorgen, teilweise eine höhere Lebenserwartung haben, da ist das etwa also doppelt oder dreimal so viel wie Länder um uns herum. Also in Niederlanden beispielsweise, da ist diese Kontaktfrequenz nicht bei 10, sondern etwa bei 4 bis 5. In Dänemark haben wir 3 bis 4 Arztkontakte pro Jahr. Und das Schöne, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu manchem, was ich vorhin sagte, Da sind die Warteschlangen dann nicht so ganz so lang. Das heißt, ich komme schneller in Behandlung und der Arzt hat dann auch mehr Zeit für mich, ehrlicherweise, weil da eben einfach weniger Menschen im Wartezimmer schon so an der Tür klopfen. Die durchschnittliche Zeit, die heute ein Arzt pro Konsultation hat, sind in Deutschland 7 Minuten.
Schauen wir uns diese Systeme, die unterschiedlichen Deutschland, Sie haben Holland und Dänemark, haben Sie genannt, schauen wir die uns genau an nach der nächsten Musik, gemeinsam mit Professor Jan-Marc Hodeck, Gesundheitsökonom an der Hochschule Ravensburg. Willkommen an diesem Sonntagvormittag hier bei Radio Allgäu Hit, unserer Talksendung gemeinsam mit Professor Jan-Marc Hodeck, Gesundheitsökonom an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Wir wollen uns die Beispiele nochmal anschauen im Vergleich Deutschland, Holland und Dänemark, so war es richtig, ganz genau. Und Sie haben gesagt, dass bei uns die Menschen viel häufiger zum Arzt und in das Krankenhaus dann gehen. Bleiben wir in der Bewertung oder in dem Versuch einer Bewertung? Warum tun die Deutschen das?
Das ist die große Frage. Also wir sehen das schon seit Jahrzehnten, dass wir eine relativ hohe Inanspruchnahme haben. Wir haben insgesamt haben wir auch viele Leistungserbringer. Wir haben viele Krankenhäuser, viele Krankenhausbetten. Wir haben auch viele Ärzte und viele Pflegekräfte. Das ist vielen in der Öffentlichkeit gar nicht bewusst. Wir haben zum Beispiel die 5 meisten Ärzte in der Welt, die 8 meisten Pflegekräfte in der Welt, wenn man so auf die Bevölkerungsgröße dann irgendwie runterbricht, also pro 1000 Einwohner beispielsweise. Das heißt, wir haben von allem viel und üppig. Und üppig eigentlich. Eigentlich müsste es langen. Wir haben auch eigentlich genug Finanzen im System. Wir sind das zweitteuerste Gesundheitssystem der Welt, wenn man es auf die Wirtschaftsleistung wieder runterbricht. Wir geben also ungefähr 13% unseres Bruttoinlandsproduktes für Gesundheitsversorgung aus. Also es mangelt einfach grundsätzlich nicht an Geld und Personal. Und es gibt viele Erklärungsansätze, warum wir das dann auch viel benutzen. Ein bisschen böser Spruch ist: A bad build is a bad filled. Das heißt, eine Einrichtung, die schon mal da ist, ein Krankenhausbett zum Beispiel, das wird dann auch verwendet. Wenn das jetzt nicht da wäre, müsste man sich sozusagen kreativ was anderes überlegen, wie man die Gesundheitsversorgung organisiert. Das heißt, wir sind vielleicht schon auf Jahrzehnte eingeübt, dass wir es normal finden und irgendwie gar nicht in Frage stellen, dass wir zum Beispiel wegen ein bisschen Husten auch mal zum Arzt gehen oder dass wir wegen was Schlimmerem ins Krankenhaus gehen.
Ich muss kurz dazwischen gehen. Verzeihen Sie mir jetzt die Formulierung, Sie schieben es aber schon wieder auf die Seite der Patienten.
Es ist auch hier wieder so eine Mischung zwischen die Patienten. Es ist, wie gesagt, kein Vorwurf, sondern wir sind alle in einem System so aufgewachsen, das so ist. Wir haben beispielsweise, auch wenn da der Mythos besteht, wir warten so lange auf Behandlungen. Wir haben auch immer wieder Beispiele, aber im internationalen Vergleich haben wir recht geringe Wartezeiten sogar. In anderen Ländern wartet man teilweise ein halbes Jahr auf eine neue Hüfte oder sowas. Und das haben wir in Deutschland eigentlich gar nicht. Das heißt, wir haben relativ leichten Zugang, weil das System das möglich macht. Sind wir wieder bei diesem Thema Werkstattbindung. Wenn da so eine Art Gatekeeper dazwischen wäre, der uns auch mal sagt, wissen Sie, Ihre Rückenschmerzen sind in dem Alter ganz normal, da muss man nicht gleich operieren, dann ist es auch eine Aufgabe der Mediziner, aber auch des Systems, das zu honorieren, dass auch mal auf eine Behandlung verzichtet wird, ehrlicherweise.
Herr Professor Hodeck von der Hochschule Ravensburg-Weingarten, er ist Gesundheitsökonom. Wir haben in Deutschland 1700 oder 1900 Krankenhäuser. Da gibt es immer unterschiedliche Zahlen, wo selbst die Medien sich nicht sicher sind, wie viele sind es dann am Ende. Diese hohe Zahl von Krankenhäusern, ist das letztlich aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir dieses System immer mehr in die Privatisierung gegeben haben?
Nee, das würde ich nicht so sehen. Also vielleicht erstmal zu der Zahl. Also wir haben relativ gesichert, das Statistische Bundesamt sagt das, 1900 Krankenhäuser. Aber nicht alle von diesen Krankenhäusern sind sozusagen so, wie man sich ein Krankenhaus vorstellt. Da werden jetzt auch so kleinere Tages- oder Nachtkliniken mitgezählt. Dann gibt es Spezialkliniken, meinetwegen, die nur für Psychiatrien, für psychiatrische Behandlungen da sind. Also wenn man so richtig runterzählt, was ist ein normales Krankenhaus, dann haben wir ungefähr 1500. Diese 1500 sind schon deutlich weniger, als wir mal vor, sagen wir mal, 20 oder 25 Jahren hatten. Nach der Wende im ersten gesamtdeutschen Jahr, wo gesamtdeutsch gezählt wurde, hatten wir 2400 Krankenhäuser. Und da sind wir jetzt eben auf diese 1900 runter. Und diese Zeit von, sagen wir mal, 1990 bis heute, die letzten 25, 30 Jahre, die waren schon auch von einem Stück weit Privatisierung und Konzentration und Kettenbildung geprägt. Das heißt, wir haben in diesen Jahren eigentlich eine ein schon ein bisschen Einschmelzen, ein Gesundschrumpfen unseres Krankenhaussystems bereits erlebt. Das ging einher auch teilweise mit Privatisierung. Wir haben aktuell jetzt ungefähr, grob gesagt, ein Drittel sind private Kliniken, ein Drittel sind kirchliche und ein Drittel sind öffentliche. Also wir haben gleichzeitig weniger Kliniken und einen höheren Privatanteil.
Hängt das auch mit der Erwartungshaltung zusammen? Wenn der Patient zu einem Hausarzt geht, dann geht er zunächst einmal auch zu diesem Hausarzt, weil er davon ausgeht, dass der eigentlich so eine breite Ausbildung hat, dass er zumindest im Ansatz sich alles anschauen, ein bisschen bewerten kann und kann dann weitermachen. Ist diese Erwartungshaltung auch von uns an jedes Krankenhaus, dass dieses Krankenhaus so ein Allrounder ist? Also inklusive, und jetzt komme ich zu zwei wichtigen Begriffen, dann machen wir wieder Musik und unterhalten uns dann danach, dass jedes Krankenhaus ein Herzkatheterlabor zum Beispiel hat, was eben nicht der Fall ist. Oder eine Stroke Unit, wie man sie dann nennt, was aber auch nicht der Fall ist. Sie nicken und Ihr Nicken interpretieren Sie dann bitte nach der Musik dann. Zweite Stunde an diesem Sonntagvormittag. Wir haben die Stunde zwischen 11 und 12 und haben Sie gerade in den Weltnachrichten über das Neueste informiert. Norbert Kolz sagt nochmal guten Morgen Ihnen und auch guten Morgen zu Professor Jan-Marc Hodeck, Gesundheitsökonom an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Herr Professor Hodeck, diese allgemeine Erwartungshaltung noch einmal an den Arzt. Wir gehen hin, egal mit was, und erwarten von dem Arzt, der hat irgendwie überall Ahnung davon. Und dann guckt er sich das an und gibt es dann weiter. Diese Erwartungshaltung an das Krankenhaus, die wir alle haben und glauben oder glaubten, dass jedes Krankenhaus eben alles kann, das stimmt eben so nicht.
Nee, genau. Und das ist eben auch der Tenor der aktuellen Gesundheitsreform, dass den Menschen zu verdeutlichen, dass es schon gut ist, für schwere Behandlungen in ein Krankenhaus zu kommen, aber es ist dabei nicht egal, in welches man kommt. Also selbstverständlich gibt es Fachkliniken, Spezialkliniken, die etwas dann in hoher Routine mit viel Erfahrung statistisch gesehen besser machen als eine Klinik, die das eben selten macht. Da gibt es den bösen Begriff der Gelegenheitschirurgie. Das muss man sich jeweils in den einzelnen Indikationen, in den einzelnen Medizinfeldern dann auch einzeln angucken. Aber jeder Laie sieht ja, sagen wir mal, eine Knieoperation, ein künstliches Kniegelenk beispielsweise, ist medizinisch was ganz anderes als ein Schlaganfall, das Knie hat weniger zeitliche Dringlichkeit als der Schlaganfall beispielsweise. Bei beiden ist aber einheitlich, dass Übung den Meister macht. Ja? Also im besten Fall treffe ich für den Schlaganfall auf eine spezialisierte Stroke Unit, hatten wir es gerade genannt, und für ein neues Kniegelenk treffe ich auf eine orthopädische Spezialklinik, die am besten mehrere hundert Eingriffe davon im Jahr macht. Und es ist ganz logisch, dass das nicht notwendigerweise immer jede Klinik gleichermaßen gut kann und dass diese zwei Fälle vielleicht auch in unterschiedlichen Kliniken dann unterschiedlich routiniert und gut behandelt werden.
Dass wir in Deutschland bei Produktionen so gut sind, haben wir unter anderem auch der Stiftung Warentest zu verdanken. Eine Einrichtung, die von der Bundesregierung, übrigens auch von der politischen Seite, vor 60 Jahren, denn sie feiert jetzt 60-jähriges Bestehen, ins Leben gerufen hat. Und durch diese Tests hat auch die Stiftung Warentest dazu beigetragen, dass die Produkte immer wieder besser werden. Banale Frage, hätte es schon viel früher eine Art Stiftung Warentest für Krankenhausversorgung gebraucht?
Ich würde sagen, ja. Also meine Disziplin, die Gesundheitsökonomie, beschäftigt sich ja mit Wirtschaftlichkeit. Wir finden oft zum Beispiel Wettbewerb gut. Wettbewerb belebt das Geschäft, wie man ja so umgangssprachlich sagt. Und das gilt natürlich auch für Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser. Wettbewerb kann aber nur funktionieren. Das ist sozusagen eine wesentliche Bedingung, wenn derjenige, der mit den Füßen abstimmt, nämlich hier in dem Fall der Patient, weiß, was eine gute oder was eine schwächere Klinik für genau diese Behandlung ist, die ich gerade suche. Aktuell aber verlassen wir uns da, können wir uns eigentlich nur verlassen auf irgendwie Erfahrungswissen, unser eigenes, weil wir vor 5 Jahren schon mal vielleicht in der Klinik waren oder weil unsere Nachbarin da gerade behandelt wurde oder Hörensagen vielleicht aus dem Internet. Meinetwegen noch eine Google-Bewertung. Aber all diese Bewertungen, die wir in den Köpfen haben oder bei Google so ein bisschen laienhaft nachlesen können, die fokussieren auf die Rahmenbedingungen, sowas wie Erreichbarkeit, Parkplatzsituation, Sauberkeit, hat das Essen geschmeckt, wie freundlich war die Krankenpflegekraft zu mir. Und das hat nichts, zumindest nicht nur, was zu tun mit der echten Behandlungsqualität. Die echte Behandlungsqualität, die kann der Laie ja nicht ernsthaft einschätzen. Und deswegen bräuchte es in der Tat. Ich bin ein großer Fan von Transparenz und so eine Art Stiftung Warentest. Es gibt jetzt diesen Bundesklinik-Atlas, da haben vielleicht die Hörer und Sie auch schon von gehört. Der ist ein erster Ansatz, der in diese Richtung geht. Der ist aktuell aber nahezu inhaltslos.
Denn danach hätte ich Sie, danke, dass Sie das Stichwort dann gegeben haben. Ich muss gestehen, dass ich mich ein bisschen schwer tue, indem Sie gesagt haben, dass Sie gerade auf dem Gesundheitssektor, wenn es um die Krankenhäuser geht, dass Wettbewerb sehr, sehr notwendig wäre. Wenn ich mir Wettbewerb in anderen Bereichen anschaue, so jetzt vor Weihnachten, wer hat den besseren Bildschirm, einen besseren Fernseher, wer hat die bessere Bildqualität, das ist ja alles okay. Aber wenn es um Gesundheit geht, dass Krankenhäuser in den Wettbewerb gehen, also ich bin der Chirurg, ich mache den besseren Schnitt oder so nach dem Motto. Sie nicken, ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Es gibt zahlreiche Auswertungen, die darauf hinweisen, dass es einfach Qualitätsunterschiede gibt. Dass wir beispielsweise Revisionsoperationen nach dem eben erwähnten Kniegelenkseingriff haben.
Das erklären Sie uns den Begriff nochmal?
Also ob nachoperiert wird. Das heißt sozusagen der erste Versuch, das neue Knie einzusetzen, ist warum auch immer leicht schiefgegangen, hat sich vielleicht ein Keim eingenistet, das Gelenk ist nicht richtig verankert. Da kann immer was passieren. Also kein Mensch ist fehlerfrei, auch kein Chirurg ist fehlerfrei. Es fällt dann aber auf, dass wir, also ganz grob gesagt, da wo Routine, Erfahrung herrscht, da wo Kliniken sich auf etwas spezialisiert haben, haben wir dann weniger Revisionsoperationen, als da wo eben diese Gelegenheitschirurgie stattfindet.
Das, was Sie hier verlangen, würde das die Ärzte zum Teil auch aus ihrer Wohlfühlecke herausholen, weil das bisherige System eigentlich im Prinzip nach dem Motto, die Chirurgen in den Krankenhäusern, die Ärzte, die konnten warten, die Patienten werden dann schon kommen. Das System hat das so in dieser Form, sehr einfachen Form zugelassen. Und dass die Ärzte, also die auch im OP dann sind, durchaus auch in einem Qualitätscheck nachweisen können. Sie fordern ja den Wettbewerb. Also, da sind Sie richtig. Ich bin derjenige, der es drauf hat.
Ja, würde ich so sehen. Ich würde es nicht auf eine einzelne persönliche Ebene eines Arztes runterbrechen. Das würde vernachlässigen, dass das immer eine Teamleistung ist. Im Operationssaal steht nicht nur der eine Gott in Weiß, der operiert, sondern da stehen ja teilweise ganze Mannschaften, die operieren. Und wie gut eine Klinik diese Mannschaft organisiert, das ist eher eine Organisations- und damit eine Managementleistung dieser Krankenhäuser. Da aber sich dem Vergleich zu stellen, halte ich für sehr wichtig, weil heute treffen wir unsere Auswahlentscheidung, in welche Klinik ich gehe, nach eben Kriterien, die nicht ureigenste Behandlungsqualität sind. Manchmal denken wir, habe ich das Gefühl, gar nicht so richtig drüber nach, sondern gehen plump in das eine Krankenhaus, was eben vor Ort ist und denken vielleicht nicht drüber nach, dass für vielleicht eine sehr, sehr spezielle Erkrankung auch eine Klinik ein bisschen weiter weg eine gute Idee sein könnte, wenn ich dafür für den Fahrtweg dann eine bessere Behandlung bekomme. Ich will wieder das Beispiel Knie oder Hüften aufgreifen. So ein bisschen plump könnte man sagen, wenn ich für den Neuwagen nach Wolfsburg fahre, um den da abzuholen, 600 Kilometer durchs Land, dann kann ich doch für mein neues Knie auch in die beste Klinik Deutschlands fahren, wo auch immer die ist.
Das sagt Professor Jan-Marc Hodeck, Gesundheitsökonom an der Hochschule Ravensburg. Weingarten nach der Musik, ein spannendes Thema, gerne noch weiter mit Ihnen. Herr Professor Hodeck, Gesundheitsökonom von der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Ich will jetzt zu etwas anderem kommen. Das hat ein Kollege aus der Redaktion mir gesagt. Er hat so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns insgesamt in einer spätrömischen Dekadenz befinden, die uns im Prinzip in einer Art und Weise bedient, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken und dass wir einfach nur in Anspruch nehmen. Das kann man es trivialerweise auch runterschreiben, zu sagen, dass Sie haben es ja auch im Prinzip so genannt, dass die Menschen sich keine Gedanken machen und die Gesundheitsversorgung im Prinzip fast wie ein Konsumprodukt betrachten?
Also ich teile das nicht ganz so. Ich glaube, das ist nicht die ureigenste Verantwortung. Also wir haben unsere eigene Verantwortung für unsere eigene Gesundheit. Das würde ich mitgehen. Das heißt, jeder sollte von sich aus natürlich ein Interesse haben, möglichst lang und gesund einen schönen Lebensabend dann zu verbringen. Oft ist es nämlich ein Thema des Lebensabends, dass man dann, wenn die Rente anfängt, dann fangen die Zipperlein an und die Inanspruchnahmen steigen drastisch. Ich hatte vorhin gesprochen über die durchschnittlich 10 Arztkontakte. Das ist natürlich total verzerrt. Die jungen, gesunden Menschen haben wenig Arztkontakte und dann so ab 65, 70 Jahren, dann schießt es nach oben. Und wir haben dann Menschen mit 20, 30, teils 50 Arztkontakten pro Jahr. Also jeder sollte erstmal grundsätzlich ein Interesse haben, sich um seine eigene Gesundheit zu bemühen. So. Aber da wir alle eben keine Experten sind, das heißt, wir haben, die wenigsten von uns haben Medizin studiert oder sind in medizinischen, in Gesundheitswesen Fachberufen mit Expertise ausgestattet. Deswegen kann man es nicht einfach sich so leicht machen und sagen, ah, die Leute sollen halt gesund leben und dann haben wir auch weniger in Anspruchnahme. Sondern es ist auch eine Frage von Steuerung im System, dass wir den Menschen ein bisschen lenken durch das System, durch den Dschungel unseres Gesundheitswesens. Denn sonst passiert eben dieses, wir tingeln von Arzt zu Arzt und suchen noch eine Diagnose. Wir gehen am Sonntag dann doch in die Notaufnahme, obwohl wir insgeheim wissen, wir gehören da nicht hin. Oder wir gehen eben ohne nachzudenken in das nächste kleine Krankenhaus, was dann vielleicht für meine schwere Krebsbehandlung nicht geeignet ist. Das heißt, diese Lenkung durch System ist eine Aufgabe der Fachkräfte, aber auch der Gesundheitssystemgestaltung. Ökonomen wie ich sind zum Beispiel der Meinung, wir brauchen sowas wie dieses Gatekeeper-Modell, dieses Hausarzt-Modell, das hatten wir vorhin angesprochen, aber vielleicht auch ein bisschen finanzielle Beteiligung der Patienten. Es gibt viele Länder, die arbeiten mit Selbstbeteiligung, auch die Schweiz hier direkt nebenan bei uns. Da kann man so einen jährlichen Betrag wählen, die nennen das eine Franchise. Ich zahle meinetwegen die ersten 1.000 Schweizer Franken meiner Behandlungskosten selbst im Jahr. Dafür habe ich dann aber einen geringeren Beitragssatz. Oder andersrum, wenn ich wenig Selbstbeteiligung greife, also wähle, zum Beispiel nur 500, dann habe ich einen höheren allgemeinen Beitragssatz. Und das, diese Idee der Selbstbeteiligung, die lenkt natürlich ein Stück weit, dass der Patient selbst dann auch ein finanzielles Interesse daran hat, sich nicht ineffektiv, sondern möglichst effektiv durchs Gesundheitssystem zu bewegen.
Das muss man an dieser Stelle aber fairerweise sagen. Ich habe mich vor Jahren auch als Moderator einer Diskussion über die unterschiedlichen Sozialsysteme Österreich, Schweiz und Deutschland mit dem Thema beschäftigt, dass wir in der Schweiz einen ganz anderen Ansatz haben als in Deutschland. Es gibt so eine Grundversorgung, die deckt so im Groben die meisten üblichen Dinge dann ab. Und für alles, was man mehr haben will, muss man sich extra versichern. Also will heißen, dass schon auch durch dieses Schweizer System die Menschen gezwungen werden, sich damit auseinanderzusetzen, und kommen dem näher, was sie in Deutschland verlangen.
Ja, das würde ich so sehen. Wir haben hier so eine Art, also ein bisschen böse gesagt, der Flatrate. Wir bezahlen einen relativ hohen Beitragssatz und können dafür aber dann auch uns frei durchs System bewegen. Mit allem Fluch und Segen. Das heißt, ich habe keine große finanzielle Hürde, wenn ich tatsächlich heute noch einen Arzt sehen will. Ich muss mich nicht erst bei meinem Hausarzt vorstellen, um dann zum Facharzt zu kommen. So. Das ist ja auch ein Grad von Freiheit, ehrlicherweise. Aber den erkaufen wir uns mit ein bisschen unsystematisch durch System tingeln, dass wir eben wenig Lenkung drin haben, dass Patienten, wie gesagt, die ohne medizinische Vorbildung gar nicht so richtig einschätzen können, was jetzt der richtige Facharzt ist oder ob ich jetzt dafür in eine Klinik muss, dass man denen das so ein bisschen aufhalst, den Patienten, der damit aber vielleicht auch ein Stück weit überfordert ist.
Ich möchte nur mal zurückkommen zu einem anderen Zweig. Wir hatten schon drüber gesprochen, da geht es um die Kfz-Versicherung. Es gibt die Vollkaskoversicherung. Wenn ich einen eigenen Unfall habe, dann kann ich die in Anspruch nehmen, aber im nächsten Jahr steigt dann der Beitrag. Könnte man ja jetzt vielleicht etwas trivial übertragen, indem man ganz einfach sagt, wenn ein Patient zu einem Arzt kommt, der extrem hohe Zuckerwerte hat, der extrem hohe Cholesterinwerte hat, der in einem Fragebogen dann angibt, wie er sich dann ernährt, also mit viel tierischem Fett zum Beispiel und jeden Tag weiß ich, wie viel Tafelschokoladen dann, wäre ja eine Überlegung, dass man sagt, im nächsten Jahr zahlst du jetzt bei der Krankenkasse auch ein bisschen mehr.
Das wäre zumindest eine Überlegung, die so kursiert wird. Vorhin das Thema mit den Rauchern, dass jemand, der raucht, also manche fordern, die Raucher, die müssen einfach 10% mehr bezahlen oder sowas. Und ich würde nochmal bekräftigen, ich bin da kein Anhänger von. In einem solidarischen System, da müssen wir auch aushalten, dass die Solidarität für ein paar ungesunde Gesellen auch greift. Weil wir sonst, wie gesagt, so eine Art staatliche Gesundheitspolizei einführen müssten und irgendjemand, die Politik müsste definieren im Prinzip, was gerade noch okay ist, wie viel Zuckerkonsum, wie viel Fettleibigkeit, welcher Body-Mass-Index okay ist und wo dann aber schon der Zuschlag anfängt. Und in so einem System möchte ich zumindest nicht leben.
Vielleicht sollten wir uns nach der Musik, Herr Professor Hodig, Gesundheitsökonom an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, darüber unterhalten, dass dieser Zuschlag nicht auf der Patientenseite, sondern auf der Industrie- und Produktion, Zuckerproduktionsseite erfolgen sollte. Bis gleich. Ich denke, dass wir in dieser Sendung nochmal willkommen, wenn Sie etwas später eingeschaltet haben sollten, an diesem Sonntagvormittag hier bei Radio Algorithm, unserem Sonntag, wie immer am Sonntag, 2 Stunden lang, haben wir mehr Zeit zum Reden. Heute mit Professor Jan-Marc Hodeck, Gesundheitsökonom an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Zurück zu dem, was ich gesagt habe, Kfz, Vollkasko, Unfall im nächsten Jahr, gehen die Beiträge hoch. Im Gesundheitssektor könnte das dann auch sein. Sie haben gesagt, ein Zuschlag zum Beispiel, wenn jemand kommt, hoher Cholesterin, hohe Zuckerwerte. Da war dann meine Bemerkung, dann muss man ja die Industrie im Prinzip einbinden. Das geht ja gar nicht ohne die. Die Regierung produziert ja keinen Zucker und kann dann sagen, okay, jetzt nehmen wir den Zucker vom Markt. Dann müssen ja andere Bereiche mitspielen, müssen die nicht zahlen, wenn sie es nicht unterlassen, der Forderung der Politik nachzukommen, zu sagen, Leute, ihr müsst Cola, Limo, Snacks müsst ihr mit weniger Zucker produzieren.
Es gibt Länder, die genau diesen Weg gehen. Ich meine, Großbritannien ist gerade vor einigen Jahren den Weg gegangen, eine Zuckersteuer einzuführen. Und dann konnte sich die Industrie eben überlegen, entweder wir zahlen diese Zuckersteuer oder wir reduzieren den Zuckeranteil. Und ich meine, dass es dort dann zu beobachten war, dass die Fanta oder Cola dort eben einen geringeren Zuckeranteil hat. Fest steht in jedem Fall, und es ist wieder die Frage der Ökonomie, irgendwer muss es bezahlen. Jeder Euro kann auch nur einmal ausgegeben werden. Das heißt, wenn ich ihn für Gesundheitsbehandlung ausgebe, dann kann ich ihn nicht mehr für anderes ausgeben. Oder andersrum, wenn ich ihn ausgeben will, muss ich ihn irgendwo einnehmen. Das heißt, die Beitragssätze könnten steigen. Das ist ein Weg, den wir in Deutschland in den letzten Jahren sehen und auch jetzt wieder zum Jahreswechsel werden wir es erleben, dass die Krankenversicherungsbeiträge nach oben gehen. Also es gibt jetzt auf die lange Frist einfach die Entwicklung, dass unser System teurer und teurer wird und dass die Beitragszahler das jedes Jahr so ein kleines bisschen spüren. Und natürlich, Sie haben recht, es gibt noch andere Wege, wie man unser System finanzieren könnte. Wenn es der Beitragszahler nicht zahlt, dann muss es über Steuern reinkommen. Das könnte eine Zuckersteuer sein, das könnte aber auch die allgemeine Mehrwertsteuer sein. In jedem Fall steht fest, jeden Euro, den wir ausgeben, der muss irgendwoher kommen. Und der ausgegeben ist, der kann nicht mehr für anderes ausgegeben werden. Und das ist eine Kernfrage der Ökonomie, der Gesundheitsökonomie. Wie wollen wir sinnvollerweise unsere Euros ausgeben? Wie wollen wir sinnvollerweise unsere Fachkräfte einsetzen? Denn alles von denen ist knapp. Geld, aber auch Fachkräfte.
Wobei man das fairerweise auch hinterfragen muss. Eine Schachtel Zigaretten ist immer teurer geworden. Heute kostet sie 7, 8 oder 9 Euro. Ich bin jetzt nicht so ganz drin, weil ich Gott sei Dank nicht rauche. So viel hat sie am Ende dann doch nicht gebracht. Deswegen ist die Frage auch da kritisch, kann denn eine höhere Zuckersteuer, Mehrwertsteuer auf diese Produkte, kann die wirklich dann das regeln, was sie gerne hätten?
Es ist ganz sicher nicht die einzige Lösung, um unser System dann zu perfektionieren. Aber wir sehen schon, dass finanzielle Anreize bei Bürgern, bei Patienten, bei Versicherten eine Lenkungswirkung haben können, wenn sie denn schlau gemacht sind. Bei den Zigaretten ist noch nach meinem Gefühl, das waren immer kleine Schritte, die langsam angehoben wurden. Hätte man damals, sagen wir mal, als die Zigarettenschachtel noch 4 Euro kostete, das verdoppelt auf 8, da bin ich sicher, das hätte einen Effekt gehabt. Aber dieser langsame, schleichende Anstieg, der war vermutlich zu langsam und schleichend.
Will also heißen, dass man die Leute schon ein bisschen erschrecken muss vielleicht, damit sie dann reagieren. Sie haben in einer Podiumsdiskussion und auch in der Presse wurden Sie zitiert gesagt, dass wir 500 Milliarden Euro pro Jahr in das Gesundheitswesen hineingeben. Wenn ich mir den Haushalt anschaue, der so im Schnitt für nächstes Jahr liegt, der so bei 450 Milliarden in etwa, ist allein schon diese Relation, ist die schon sehr aussagekräftig?
Ja, also ich frage meine Erstsemesterstudierenden immer, liebe Studierende, jetzt das Gesundheitssystem, was glaubt ihr, wie viel Geld geben wir im Gesundheitswesen jedes Jahr aus? Und nie, auch nur ansatzweise, wird dann erraten, dass das 500 Milliarden Euro im Jahr sein könnten. Die kommen dann immer mit ein paar Millionen und dann sage ich immer mehr und mehr und dann sagen sie, vielleicht ein paar Milliarden und alle sind immer ganz erschrocken, wenn es dann diese 500 Milliarden sind. In der Tat, das ist mehr als der Bundeshaushalt. Das heißt, dieses Geld, was da alltäglich im Gesundheitssystem bewegt wird, das ist gar nicht so knapp. Das sind, wenn man es mal runterbricht, auf die 365 Tage im Jahr, dann werden auch heute wieder, auch an einem Sonntag, statistisch so 1,3, 1,4 Milliarden Euro Kosten verursacht oder jetzt mal positiv ausgedrückt Umsätze gemacht für die Anbieter im Gesundheitssystem. Zeigt einfach, wie viel, also welche Wirtschaftsrelevanz das auch hat. Das kann man auch wieder positiv und negativ sehen. Also für die Beschäftigten im Gesundheitswesen ist es natürlich auch Quelle ihrer Einkünfte. Es ist also ein Wirtschaftsfaktor, Manche sagen konjunkturunabhängig. Das heißt, das stabilisiert auch unsere Wirtschaft ein Stück weit. Abseits des Effektes, dass wir durch Gesundheitserhaltung natürlich auch Arbeitskräftepotenziale schützen und so weiter. Also ich sehe, das ist ein großes Thema der Gesundheitsökonomie, das Gesundheitssystem nicht als Kosten, sondern als Wirtschaftsfaktor im positiven Sinne.
Wenn Sie vor Ihren neuen Studenten im ersten Semester dann stehen, erfahren Sie dann dort den Beweis dessen, was Sie schon gesagt haben, dass Ihnen auch, sage ich, auch schon fast die intellektuelle Nähe zu diesem Thema, sich damit auseinanderzusetzen, dass Sie das so richtig erfahren, wenn Sie dann fragen, wie teuer kommt das, und dann kommen dann Leute, die sagen, das sind nur ein paar Millionen, dann ist ich übertreibe vielleicht jetzt, ist da auch eine gewisse Naivität am Anfang, wo Sie vielleicht selbst entsetzt sind darüber, über dieses mangelnde Wissen oder die falsche Interpretation des Systems.
Na, entsetzt würde ich nicht sagen. Wir haben hier eine ausgewählte Zielgruppe, junge Menschen, 18, 19, die sich für eine Karriere im Gesundheitswesen interessieren. Deswegen ist es ein bisschen vorselektiert natürlich. Die sind besonders interessiert und manche auch besonders vorinformiert. Und dennoch, ja, es ist teilweise dann erstaunlich, wie wenig sich junge Menschen, auch insgesamt die Bevölkerung, eben Gedanken macht. Also wenn wir zum Beispiel fordern, dass wir gerne die Fachkräfte im Gesundheitswesen gut bezahlen sollen, was ich immer unterschreiben würde. Ja. Es sind hochverantwortliche Positionen, wo man nach langen Ausbildungswegen dann auch gerne gutes Geld verdienen soll. Nehmen wir mal so einen Arzt, der studiert 6 Jahre, dann macht er 6 Jahre seine Facharztausbildung, kriegt mittendrin nochmal 2 Kinder. Das heißt, so im statistischen Schnitt ist man so mit Mitte 30 dann fertiger Facharzt. Da hat jemand richtig lange in seine Ausbildung investiert und darf dann auch gerne viel verdienen. Aber wenn man fordert, dass die viel verdienen, dann muss man gleichzeitig auch sagen, woher wird es finanziert? Und dass diese beiden Seiten miteinander zusammenhängen, da erlebe ich oft, Erkenntnislücken. Das wird dann jedem sofort klar, wenn man das dann einmal sagt. Aber viele Menschen haben sich einfach schlicht nicht Gedanken gemacht, dass wenn ich fordere, dass Pflegekräfte und Ärzte mehr verdienen sollen, ja gerne, aber das muss irgendjemand bezahlen. Und das zahlen wir durch unsere Beitragssätze. Dafür braucht es politische Akzeptanz. Ich glaube, die ist da. Aber auch nicht grenzenlos.
Sagt Professor Jan-Marc Hodek, er ist Gesundheitsökonom an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Leider, Herr Professor, kommen wir nach der Musik zu unserem letzten Take, wie wir das dann nennen. Da habe ich noch so viele Punkte. Also wir kriegen das schon hin. Bis gleich.
Wir können noch einen mehr machen.
Gehen wir über den Sender. Wir machen vielleicht noch einen Take ausnahmsweise heute mal noch mehr. Das ist eine ganz gute Überlegung. Mit dem, was Sie vor der Musik gesagt haben, in der Erklärung und inhaltlich dessen, was Sie in den letzten knappen 2 Stunden gesagt haben, kommen Sie damit eigentlich irgendwo an? Hört Sie jemand? Es wird der Politik ja vorgeworfen, dass Sie oft im Prinzip auf die Experten, Sie sind ja wahrlich einer, nicht hört. Ist da bei Ihnen auch so eine gewisse Enttäuschung, dass Sie sagen, bin ich jetzt nur da, um die Studenten dahingehend zu schulen? Oder würden Sie sich wünschen, dass mal ab und zu hier jemand an die Tür anklopft und sagt, ich habe hier ein Mandat im Landtag, Bundestag, ich wüsste mal gerne, wie läuft das eigentlich?
Also man kann natürlich immer sagen, mehr von dem gesundheitsökonomischen Input wäre schön. Auf der anderen Seite habe ich nicht das Gefühl, dass diese Position überhört wird. Es gibt berechtigterweise, gibt es verschiedene Positionen, verschiedene Brillen, mit denen wir auf unser Gesundheitssystem schauen sollen auch. Es gibt eine rechtliche Perspektive, es gibt eine medizinisch-pflegerische Perspektive, aber es gibt eben auch die ökonomische Perspektive. Der Ökonom im Raum ist oft der bisschen böse Bube, der sagt, naja, aber sozusagen, wie ist eigentlich das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Ist es wirklich sinnvoll, diese Euros oder diese Fachkräfte an dieser Stelle einzusetzen oder könnten wir damit nicht was Besseres machen? Im Thema Krankenhausreform ist das wieder exemplarisch. Ne? Es geht nicht darum, die Versorgung einzudünnen, sondern es geht darum, mit dem knappen Geld, mit den knappen Fachkräften jetzt möglichst gut hinzukommen. Und wenn es nun mal nicht reicht für jedem Dorf eine Uniklinik, dann müssen wir uns was Besseres überlegen, weil es wird sich nicht lösen durch die Forderung, ich will aber mehr Geld und ich will aber mehr Fachkräfte, wenn das nun mal nicht vorliegt. Insofern habe ich schon den Eindruck, dass Politik auch diese Position der Ökonomie berücksichtigt. Ich fühle mich nicht ungehört. Und ich finde es auch richtig, dass andere Positionen eingenommen werden müssen und dann die Politik abwägen muss, wie man da jetzt zu einer Entscheidung kommt.
Es könnte der Vorwurf kommen, dass Sie ja auch ein Schreibtischtäter sind, der nur dort sitzt und systemfern dann die Bewertungen vornimmt, aber selbst nicht im System drinsteckt und bei der unmittelbaren Umsetzung dann dort vielleicht erfahren könnte, wie schwierig das ist, was Sie so abstrakt fordern.
In der Tat, jeder hat da seine Rolle. Böse ausgedrückt bin ich dann der Schreibtischtäter. Positiv ausgedrückt braucht es auch jemanden, der aus einer Vogelperspektive aufs System schaut. Der zum Beispiel die Länder miteinander vergleicht und dann versucht, Auffälligkeiten zu identifizieren, die dann Ableitungen für die Praxis brauchen. In der Praxis gibt es dann 1000 Hürden und Wenns und Abers. Die sind auch berechtigt. Es muss ja alles umsetzbar sein, aber da hat jeder seine Rolle. Und die Rolle des Ökonomen ist, aus einer Vogelperspektive, aus einer relativ hohen Flughöhe auf ein Gesamtsystem zu schauen. Die Rolle von Ärzten, Pflegekräften ist es, am Patientenbett zu stehen und zu gucken, wie setze ich das jetzt um. Und wenn man da eben einen Kompromiss hinkriegt, dann ist dem System geholfen, nach meinem Eindruck.
Gehen wir doch ganz kurz jetzt auf die Gesundheitsreform ein, die Professor Lauterbach, jetzt der Gesundheitsminister, dann durch den Bundesrat bekommen hat. Erstaunlicherweise, ich war nicht davon überzeugt, dass es ihm gelingen wird. Hängt vielleicht jetzt auch mit den Umständen, mit den politischen dann zusammen. Wichtigster Kern, es gibt ja vieles in dieser Gesundheitsreform, ist auf jeden Fall ab jetzt 60% Vorhaltepauschale, 40% dann eben die Fallpauschalen, die vorher wesentlich größer waren. Haben wir denn damit das Problem gelöst, wie Sie auch einmal gesagt haben, dass wir 14.000 Herzinfarkte haben, die jährlich in Krankenhäusern behandelt werden, die kein Herzkatheterlabor vorhalten, das aber notwendig wären? Und gleich nachgeschickt von mir werden wir die Zahl der Krankenhäuser damit auch so reduzieren, dass letztlich aber die Versorgung nicht gefährdet ist.
Das ist genau der Balanceakt, den wir in den nächsten Jahren, ich würde fast sagen Jahrzehnten, hinkriegen müssen. Diese Reform, die beginnt jetzt ab Jahreswechsel im Gesetzestext zu stehen und wird nach und nach hochgeschaltet. 2029 ist dann die volle Reform umgesetzt, aber die Wirkungen werden sich dann 5 bis 10 Jahre später erst entfalten. Das heißt, wir sprechen über Mitte der 2030er Jahre, wenn hoffentlich der Effekt dann für alle auch richtig sichtbar sein wird. Der gewünschte Effekt ist, dass wir hochspezialisierte Leistungen an dafür geeignete Kliniken bringen. Das heißt, dass schwere Fälle in spezialisierte Fachkliniken kommen oder in Häuser, die sich damit auskennen. Dass aber auf der anderen Seite es gelingen sollte, und da steckt manches in der Reform drin, dass das auf die Strecke bringt, es sollte gelingen, dass wir trotzdem dezentral eine Versorgung haben. Ein bisschen verkürzt gesagt, der schwere Schlaganfall, der gehört in eine Stroke-Unit. Und davon haben wir je nach Zählweise in Deutschland so 350 bis 450 Kliniken, die so eine Stroke-Unit betreiben, von den 2000 Kliniken. In diese Stroke-Units gehört der schwere Schlaganfall. Die leichte Schnittverletzung, die diabetische Entgleisung, ein bisschen verkürzt gesagt, wenn die Oma umfällt und dann 2 Tage nachbeobachtet werden muss, das gehört natürlich nicht in die Spezialklinik, sondern das gehört dezentral in so eine Art Krankenhaus-Light.
Also das, die MVZs.
Es muss nicht ein MVZ sein. MVZ ist eine klassisch ambulante Einrichtung, wie eine sehr, sehr große Arztpraxis. Es wäre wie ein MVZ plus Überwachungsbett.
Ich muss nochmal zurückkommen, wenn hätte sich das System dahingehend, wie es jetzt die Krankenhausreform will, schon früher verändert, wenn ganz einfach bei diesen 14.000 Herzinfarkte, die in Krankenhäusern behandelt werden, die kein Herzkatheterlabor, wenn diese Krankenhäuser gesagt hätten, wir können den Patienten nicht aufnehmen, ihr müsst noch 50 Kilometer weiterfliegen und ihr müsst in diese Klinik gehen. Und wenn in diesem System dann diese Krankenhäuser sich gemeldet hätten, pass auf, Leute, bei uns kommen diese ganzen Leute, dann, wir müssen da was tun. Hätte sich dann etwas verändert und wäre dieser Schritt dann heute nicht mehr notwendig gewesen?
Das ist schwierig zu beantworten. Ein Teil dieser 14.000 Fälle sind nicht vermeidbar. Nehmen Sie mal den Fall, dass eine Patientin in einer orthopädischen Klinik ist, ihr Knie gerade operieren lässt und dann aber da unglücklicherweise den Herzinfarkt bekommt, dann ist die nun mal in dieser Klinik. Das heißt, das werden wir niemals auf Null bringen. Wir sind viel, viel besser als früher. Diese 14.000 Herzinfarkte sind auch gerade noch 7% aller Herzinfarkte. Das war früher viel mehr. Das heißt, wir haben schon ein Stück der Strecke bewältigt. Ich glaube aber, dass wir noch ein Stück weiter gehen können. Nicht alle dieser 14.000 sind die Oma mit dem Knie. Da sind schon ein paar Fehlansteuerungen noch dabei. Und die jetzt zu vermeiden, dass man über die Leistungsgruppen, so ist es genannt jetzt in der Krankenhausreform, Kliniken dann zuweist, welche Leistungen sie eigentlich behandeln dürfen oder noch abrechnen dürfen und welche auch bitte nicht mehr. Das ist ein wesentliches Reformmerkmal, was wir jetzt ein Stück weit weitergehen müssen.
Die öffentliche Hand hat diese Krankenhäuser betrieben. Kann mich erinnern, im Landkreis Lindau wurde das Krankenhaus dann abgestoßen, weil man geglaubt hat, die öffentliche Hand kann mit Geld nicht umgehen. Die Privaten können es. Wir haben in Deutschland 4 große: Helios, Sana, Asklepios, Procura, Med. Wo man aber auch feststellen musste, dass bei diesem Übergang in die Privatisierung, denen es aber letztlich auch nicht gelungen ist, ein System aufrechtzuerhalten, was finanzierbar ist.
Na, die privaten Klinikketten, die finanzieren sich mit privatem Kapital. Deswegen ist es ihre Pflicht, mit dem Geld dann so umzugehen, dass am Ende mindestens plus minus null verdient wird und gerne noch ein Gewinn für den Investor. Deswegen, ich würde es denen nicht vorwerfen, sondern so ist die Realität. Dass das System jetzt dadurch schlechter geworden ist, das kann man durch verschiedene Brillen sehen. Also wenn jetzt, Sie sprachen Lindau an, wenn Lindau sich nicht mehr leisten kann oder will, eine Klinik zu betreiben, und dann kommt aber ein privater Konzern und sagt, wir können uns das vorstellen, dann ist ja zumindest noch das Krankenhaus da. Was ist die Alternative? Entweder hätte Lindau dieses Klinikum geschlossen oder wir wären jetzt Jahre lang im Defizit und hätten, ne, jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden, hätten diese Euros in Defizitausgleich stecken müssen und können dafür ein bisschen weniger die Schulen oder Kindergärten sanieren, andere kommunale Aufgaben. Also nichts ist ohne Preis, alles hat Für und Wider.
Was aber jetzt passieren kann, schauen wir uns gerade die aktuelle Situation an, länderübergreifend: Bayern, Baden-Württemberg, die beiden Gesundheitsminister haben sich zusammengetan, haben initiiert, dass man ein Zentrum entwickelt. Im Kreistag in Lindau hat man auch in Ravensburg darüber gesprochen. War eine große Einigkeit. Will man im Bereich Hergatz ein Krankenhaus zulasten von Lindau, Wangen und Lindenberg gibt es ja sowieso schon nicht mehr. Jetzt hat sich Lucha in Baden-Württemberg gemeldet und sagt, nee, das, so läuft das wohl nicht. Aus welchen Gründen immer. Vielleicht hat er das Gefühl gehabt, dass ein Zacken aus der Krone gefallen ist und er nicht so im Fokus der Berichterstattung dann steht und will Wangen favorisieren, was aber auch ein stark defizitäres Krankenhaus ist.
Ich habe keine Details über die konkrete finanzielle Situation in Wangen. Ich sehe nur vielleicht ganz grundsätzlich, dass die Idee einer Zentralisierung gesundheitsökonomisch eine richtige ist. Wir können mit gemeinsam getragenen Kosten, also statt 3 Standorte jetzt nur noch 1 zentral vorzuhalten, wahrscheinlich mit dem Geld dann auch auskömmlich hinkommen und vermutlich durch dieses größere Gesamthaus haben wir dann eine höhere Expertise, höhere Routine und die Hoffnung besteht, dass man dann auch eine gute Versorgung hinbekommt. Dass das jetzt zu Lasten von anderen Standorten ist, das kann man so ausdrücken. Ja? Der Preis dafür ist Fahrtweg. Das ist immer so, also der Deal auch der aktuellen Krankenhausreform ist, lieber Patient, fahr ein bisschen weiter, dafür triffst du dann aber auf bessere Infrastruktur. In der Tat, der Fahrtweg von Lindau nach Hergatz, das sind vielleicht so 15, 20 Minuten, von Wangen glaube ich so ähnlich. Dieses Hergatz ist so ein Zentralstandort, wo alle ein bisschen fahren müssen und dafür aber so ein Kompromiss. Grundsätzlich halte ich die Idee erstmal für richtig, dass wir Kliniken zentralisieren an dafür geeignete Standorte. Wie es jetzt genau kommt, dass Bayern und Baden-Württemberg sich jetzt dann doch nicht mehr einig sind, das steht außerhalb meiner Kenntnis.
Leider müssen wir zum Schluss kommen, Herr Professor Hodeck. Abschließende kurze Frage mit kurzer Antwort bitte. Zum einen, welche Hoffnung haben Sie denn, dass das System sich verbessert mit der jetzigen Krankenhausreform? Das ist das eine, was ich Sie fragen wollte. Und das zweite natürlich, wir dürfen doch nicht davon ausgehen, dass das innerhalb von 1, 2, 3 Jahren passiert.
In der Tat, ich habe keine Aussicht für uns, dass das jetzt in 1, 2, 3 Jahren besser wird. Vielleicht Stück für Stück und ein kleines bisschen, aber so auf 5 und vielleicht 10 Jahre werden wir die Effekte nach und nach sehen. Ich sehe positiv an dieser Krankenhausreform diese Konzentration an dafür geeignete Standorte, Neuaufstellung der Kliniklandschaft, von ganz schweren Fällen in die spezialisierten Häuser, dagegen leichte in die eher ambulanteren Einrichtungen. Wir haben mehr Ambulantisierung. Aber es steckt auch ganz viel Detailkritik noch in der Reform. Beispielsweise fehlt es so ein bisschen an der Übergangsfinanzierung. Die bedarfsnotwendigen Krankenhäuser, die müssen bis dahin auch ein bisschen gestützt werden. Wichtig ist aber das Wort bedarfsnotwendig. Das heißt, wir können nicht mit der Gießkanne alle Kliniken durchschleppen und dann mal entscheiden in 10 Jahren, welches davon notwendig ist, sondern wir müssen eigentlich jetzt entscheiden, was sind die notwendigen, und die müssen wir dann stützen und Brücken finanzieren. Das fehlt zum Beispiel in der Reform aktuell.
Es geht dabei auch um Erfahrungswerte, die wir natürlich jetzt sammeln müssen. Glauben Sie, dass es nach dieser großen Reform nochmal Reformen geben wird?
Ganz sicher. Das ist praktisch jetzt schon angelegt in der Reform. Die Reform ist noch gar nicht richtig fertig. Wir haben jetzt ein Bundesgesetz, das wird aber über Rechtsverordnungen in den nächsten Jahren dann ausgekleidet werden. Das heißt, es muss ganz konkret definiert werden, zum Beispiel, was sind so Mindestfallzahlen in den einzelnen Leistungsgruppen? Was sind die konkreten technischen, personellen Voraussetzungen, um beispielsweise weiterhin Herzchirurgie anzubieten? Das alles muss noch mit Rechtsverordnungen ausgekleidet werden, die zwischen Bund und Ländern abgestimmt werden müssen. Das heißt, das steckt jetzt schon in der Reform, dass wir praktisch monatlich weitere Wasserstandsmeldungen bekommen werden.
Auf diese Wasserstandsmeldungen sind wir gespannt. Wir werden darüber berichten. Vielen herzlichen Dank an Professor Jan-Marc Hodeck, Gesundheitsökonom an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank.
Das war der Sonntag an diesem Sonntag in einer Woche. Die nächste Ausgabe. Norbert Kolz freut sich jetzt auf diese Sendung schon und Ihnen allen einen schönen Sonntag. Bis dahin.